Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 62. Oder Wasserstoff. Die Hindenburg-Katastrophe am 6. Mai 1937 ist ein Kreuzungspunkt in der Geschichte, an dem Wissenschaft, Luftfahrt und der Rundfunk aufeinandertreffen. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen hatte Herbert Morrison von WLS Radio schon stundenlang in Lakehurst, New Jersey gewartet, um das gigantische Passagierluftschiff Hindenburg landen zu sehen und darüber zu berichten. Da geschieht das Undenkbare.
It's practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from bursting the flames. Get it, Charlie. It's rising terrible.
Tapfer beschreibt Morrison die katastrophalen Bilder, die sich ihm bieten. Aber recht schnell kann er nicht mehr.
I can't talk, ladies and gentlemen. I'm sorry. I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Charlie, that's terrible.
Angesichts des Sensationsjournalismus unserer Zeit kaum vorstellbar, aber Morrison geht hinein in eines der Gebäude auf dem Flugplatz. Der Anblick war für den sensiblen Kollegen schlicht zu viel. Übrigens, anders als an vielen Stellen zu lesen, war der Bericht nicht die Live-Reportage einer Katastrophe im Radio. In Wirklichkeit sprach Morrison seine Eindrücke zwar live ein, allerdings wurde alles auf eine Wachsplatte aufgezeichnet und ausgestrahlt wurden die Töne erst später. Das Hindenburg-Unglück war nicht der einzige Grund für das Ende der Zeppelin-Ära, aber es war ein wichtiger Grund für Misstrauen gegenüber Wasserstoff. Inzwischen sind wir uns wieder bewusst, welche Bedeutung Wasserstoff auch in der Luftfahrt hat und haben sollte. Das hat auch die Politik verstanden. Winfried Kretschmann im Mai 2022.
Wasserstoff wird in etwa 10 Jahren die Bedeutung haben, die heute Öl hat. Liegt so weit in der chemischen Industrie, aber natürlich auch Verkehr, Luftfahrt, Schifffahrt, schwere Transportfahrzeuge über die ganze Brennstoffzelle. Also das heißt, es ist sozusagen der Grundstoff, der energetische Grundstoff der Zukunft.
Der Grundstoff der Zukunft also. Aber in welchen Bereichen? Wie schnell wird es gehen? Und was hat sich beim Thema Sicherheit getan in den letzten 90 Jahren? Darum soll es in dieser Folge gehen. Fangen wir mit der Luftfahrt an. Es gibt grundsätzlich 2 Arten, wie man Wasserstoff hier einsetzen kann. Ganz abgesehen vom Treibstoff braucht man für den Antrieb eines Flugzeugs erstmal
ein Element, was sich dreht, um Schub zu erzeugen,
erklärt Johannes Hartmann von Airbus. Der Antrieb dafür kommt aus einem Motor. Das könnte ein Elektromotor sein.
Und den Strom kann ich an Bord herstellen, eben aus Wasserstoff und einer Brennstoffzelle. Über eine chemische Reaktion würde dann eine Spannung strombereit stehen aus zunächst dem Wasserstoff, der gespeichert wird. Und ich kriege über das elektrochemische Prinzip dann Strom raus aus Wasserstoff. Das einzige Abgas wäre Wasser oder Wasserdampf.
Jetzt könnte man denken, warum kommt der Strom dann nicht gleich aus einer Batterie? Manfred Eigner, der ehemalige Leiter des Instituts für Verbrennungstechnik.
Das Problem ist, dass die Batterien zu schwer sind und nicht diese riesigen Energiemengen beinhalten können, die wir brauchen, um wirklich leistungsfähige Luftfahrt zu betreiben. Wenn wir jetzt darüber reden, 400 Passagiere nach USA zu bringen, dann brauchen wir so große Energiemengen. Wir brauchen sie derart kompakt, also mit kleinem Volumen und auch mit so wenig Gewicht, dass das nur mit flüssigen Kraftstoffen geht. Diese leistungsfähige Luftfahrt um die ganze Welt, die wir heute als Basis auf tatsächlich unserer Kultur inzwischen haben, die kann man nur mit solchen flüssigen Energieträgern erreichen.
Man kann Wasserstoff auch noch, sagen wir, direkt nutzen.
Eine weitere Möglichkeit ist jetzt aber auch, Wasserstoff direkt wie auch Kraftstoffe heute in den Motor zu geben, in einem Verbrennungsprozess und das dann als Fuel sozusagen auch zu benutzen als Treibstoff.
Aber ist Wasserstoff als Treibstoff nicht brandgefährlich? Andreas Huber, Direktor des DLR-Instituts für Verbrennungstechnik.
Wasserstoff ist per se eigentlich sicher. Wasserstoff birgt im Vergleich zu anderen Gasen, also zum Beispiel auch zu Erdgas, keine großen neuen Risiken. Wir kennen natürlich das Thema Knallgasexplosion, auch vielleicht noch aus dem Schulunterricht. Deswegen ist das Thema Wasserstoff immer etwas mit Risiken behaftet. Aber eins kann man dazu sagen, reiner Wasserstoff explodiert nicht. zu einer Explosion brauchen sie, wie auch bei anderen Gasen, sie brauchen Sauerstoff, in der Regel auch Luft. Und was man natürlich sagen kann, ist, Wasserstoff mischt sich sehr gut mit Luft, deutlich besser als andere Gase. Und Wasserstoff hat einen größeren sogenannten Zündbereich. Das heißt, mehr Mischungen mit Sauerstoff und Luft können entsprechend zünden, können dann entsprechend auch explodieren. Und das ist sozusagen der Unterschied. Und bei Wasserstoff-Sauermischungen ist es auch so, dass die Zündenergie, die sie brauchen, also dieser kleine Funke, dass der auch relativ klein ist im Verhältnis zu anderen Gasen. Das heißt, sprichwörtlich ein Mini-Funke, das kann auch sozusagen elektrostatisches Thema sein, reicht aus, um ein zündfähiges Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch zu zünden.
Der Umgang mit Wasserstoff ist entscheidend.
Die Anlagen, die sie für Wasserstoff einsetzen, die müssen für Wasserstoff fähig sein. Eine Gasleitung, wenn Sie an Armaturen denken, Absperrhähne, diese müssen für die Nutzung von Wasserstoff freigegeben sein. Diese sind auch anders als zum Beispiel für die Nutzung von Erdgas. Wenn ich darauf achte, habe ich eigentlich im Grunde genommen keine weiteren oder größeren Probleme als beispielsweise mit Erdgas.
Leider kann man bestehende Flugzeuge nicht einfach auf Wasserstoff umrüsten.
Wasserstoff ist ja ein sehr leichtes Gas, hat im Grundzustand eine sehr geringe volumetrische Energiedichte. Volumetrische Energiedichte heißt also die Energiedichte pro Volumen, pro Liter. Das heißt, Wasserstoff, wenn Sie es anwenden wollen, müssen Sie entweder komprimieren auf 200, 300, 700 Bar oder Sie müssen Wasserstoff verflüssigen. Und damit können Sie natürlich die Energiedichte volumetrisch deutlich steigern. Jetzt ist es natürlich so, wenn Sie mit dem Flugzeug eine größere Strecke fliegen wollen, und da reden wir schon von Kurzstrecken, dann sind Sie relativ schnell dabei, dass Sie den Wasserstoff verflüssigen müssen. Und Wasserstoff zu verflüssigen heißt, Sie müssen Temperaturen erreichen, die liegen unter minus 250 Grad Celsius. Und das ist die Krux. Der Wasserstofftank im Flugzeug sieht anders aus als der Kerosintank, den Sie heute haben. Und damit sind Sie eigentlich dabei, dass Sie das Flugzeug grundlegend ändern müssen. Am Anfang versucht man natürlich, den Wasserstofftank im Standardrumpf unterzubringen. In der Zukunft wird man aber auch irgendwie Flugzeugkonfigurationen sehen, die sich gezielt eben dem Thema der Wasserstoffspeicherung widmen. Das heißt, im Flug oder in der Luftfahrt müssen wir komplett umdenken. Und es hört ja auch nicht am Flugzeug auf. Wir müssen natürlich auch an die Versorgung der Flugzeuge mit Wasserstoff am Boden denken. Das heißt, auch da muss ich die Infrastruktur neu aufbauen. Ich kann ja die bestehende Kerosininfrastruktur dafür nicht nutzen.
Wie würde denn ein Wasserstoffflugzeug aussehen? Johannes Hartmann.
Man kann sich das eigentlich vorstellen wie ein heutiges Flugzeug mit einer heutigen Gasturbine, wo die Brennkammer jetzt eben nicht mehr fossilen Kraftstoff benötigt, sondern eben Wasserstoff als Treibstoff, als Verbrennungsgas. Die Sicherheitsfrage dafür sind die Ingenieure und die Forschung ja da, dass man solch ein Prinzip mindestens genauso sicher implementiert in so einem Flugzeug, wie es heute auch schon ist. Auch heute haben wir ja Kerosin mit einem gewissen Energieinhalt und der wird sicher im Flugzeug verbrannt.
Ein weiteres potenzielles Anwendungsfeld für Wasserstoff ist die Schifffahrt. Allerdings möchte man den Treibstoff für, sagen wir mal, ein Containerschiff, das einmal um die ganze Welt fährt, möglichst unproblematisch transportieren und tanken. Und das ist bei Wasserstoff nicht so einfach. Alexander Dück, der ehemalige Leiter des DLR-Instituts für maritime Energiesysteme.
Das kann man mit Wasserstoff zwar auch machen, muss ihn dafür aber sehr weit runterkühlen auf minus 253 Grad, was bestimmte Anforderungen an die Kühlkette bzw. das Einfrieren sozusagen hat, um ihn langfristig zu transportieren. Und die Energiedichte ist halt so gering, dass man eben nicht mehr ohne Tankstopp einmal um die Welt fahren kann.
Da liegt es nahe, andere chemische Stoffe mitzunehmen, die viel Wasserstoff enthalten.
Das kann zum Beispiel das Methanol sein, es kann auch Ammoniak sein. Es gibt auch bestimmte Wasserstoffträger, wie das Liquid Organic Hydrogen Carrier, wo man halt auch Wasserstoff chemisch ranhäkeln kann. Oder die Metallhydride, hängt sich sozusagen einfach ein bisschen Druck drauf, dann nimmt das Wasserstoff auf und wenn man halt die Flasche aufdreht, kommt wie bei der CO2-Flasche, dann kommt der Wasserstoff wieder raus. Und das wäre halt eine sehr charmante Art, Wasserstoff zu implementieren.
Und das Prinzip findet heute auch schon teilweise Anwendung. Aber bis Wasserstoff für Schiffe ein ganz normaler Treibstoff ist, gibt es noch viel zu tun.
Erstmal muss man zeigen, dass es in dieser Größenklasse auch funktionieren kann. Infrastrukturketten müssen entsprechend etabliert werden. Das heißt, wenn wir heute zu einer Tankstelle fahren und Wasserstoff haben wollen, das geht inzwischen an 91 Stellen in Deutschland. Aber auch da muss es entsprechend mit erhöhter Technik implementiert werden. Ein Schiff kann nicht mal eben irgendwo hinfahren, sondern es braucht Anlandeplätze oder Infrastrukturen wie ein Betankungsschiff, eine Bark, die das Schiff wieder befüllen kann. Und Kupplungen müssen auch noch zueinander passen und die Tanksysteme müssen miteinander kommuniziert werden. Das Tanken darf nicht wesentlich länger dauern als heute. Das muss auch bezahlbar sein, man muss die Energiedichte hinkriegen und es muss entsprechend regulativ erlaubt sein. Und Methanol oder Ammoniak haben bestimmte Eigenschaften, die zum Beispiel halt nicht gesundheitsfördernd sind. Das heißt, sie müssen auch besonders sicher sein. Auch bei Wasserstoff spielt das entsprechend mit.
Winfried Kretschmann hat gesagt, in 10 Jahren hat Wasserstoff die Bedeutung von Öl. Aber das hat er schon vor 2 Jahren gesagt. Welchen Stellenwert wird Wasserstoff zukünftig tatsächlich haben? Andreas Huber.
Wasserstoff alleine wird die Welt auch nicht retten, weder in der Luftfahrt noch in der Energieversorgung. Das ist ganz klar. In der Energieversorgung werden es die erneuerbaren Energien sein. Das wird Wind und Sonne sein. Da wird Wasserstoff vor allem als Langzeitspeicher eine Rolle spielen. Also Wasserstoff wird bei uns der Garant sein, um die Versorgungssicherheit, um die Netzstabilität und auch um die Resilienz im Energiesystem aufrechtzuerhalten. Das zu gewährleisten, das ist die Aufgabe des Wasserstoffs. Es ist nicht nur ein Langzeitspeicher, es ist auch ein Speicher mit einer extrem hohen Speicherkapazität. Das heißt, Sie können mit Wasserstoff auch wie mit anderen, sage ich jetzt mal, Power-to-Gas, also mit anderen erneuerbar synthetischen Gasen oder Flüssigkeiten, können Sie große Energiemengen über einen sehr langen Zeitraum speichern und entsprechend auch wieder umwandeln. Das ist die große Chance von Wasserstoff.
Und das steht konkret an.
Es ist derzeit geplant und da gibt es wirklich sehr konkrete Pläne der Fernleitungsbetreiber, also der Gasversorger, die das Wasserstoffkernnetz aufbauen. Das Wasserstoffkernnetz wird in den nächsten Jahren ausgebaut. Es soll dann bis 2032 schon existieren, mit einer Länge von, ich glaube, knapp 10.000 Kilometern. Ja, das wird das Basis, das Kernnetz bilden, von dem man sozusagen ab dem Zeitpunkt auch die Versorgung in die Breite bringt. Das heißt, ab 2032 werden große Industrieregionen angeschlossen, im Norden, im Süden, in der Mitte. Und an diesen Stellen kann man dann sukzessive auf Wasserstoff umstellen. Sowohl im Industriebereich, also für Prozesswärme, für Prozessdampf, auch für die energieintensiven Produkte, Stahl, Zement und so weiter, als auch natürlich Wasserstoff als Rohstoff in der chemischen Industrie. Also das kann man dann ab 2032 entsprechend machen und dann wird man sukzessive auf Basis dieses Kernnetz in die Breite gehen und auch dort nach und nach sowohl Kraftwerke als auch Industrie auf Wasserstoff umstellen.
Ein kleines Aber gibt es aber trotzdem.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, haben wir in den Zeiten schon genug Wasserstoff zur Verfügung? Es gibt ja die Pläne auch der Bundesregierung, bis 2030 10 Gigawatt Elektrolyseurleistung zu realisieren. Das ist auch eines der Ziele, die wir schaffen müssen. Auch wenn wir das schaffen, ich gehe davon aus und auch viele Experten, dass wir den Großteil des Wasserstoffs, den wir benötigen, importieren werden müssen. Das kann über Pipelines passieren, das kann aber auch über einen Überseetransport passieren. Da muss man sich dann wieder die Frage stellen, welche Form des Wasserstoffs wir dann transportieren. Auch das ist eines der vielen Themen, die eine längere Diskussion, glaube ich, mit sich bringt.
Thomas Klassen ist Materialwissenschaftler und leitet das Institut für Wasserstofftechnologie des Helmholtz-Zentrums Herion. Woran wird dort gearbeitet?
Ein Bereich ist es, Wasserstoff durch Sonnenlicht direkt herzustellen. Da haben wir ganz neue Beschichtungsverfahren entwickelt, die deutlich kostengünstiger sind. Und wir hoffen damit, in Zukunft Wasserstoff noch günstiger und energieeffizienter herstellen zu können. Das andere Gebiet sind die Wasserstoffspeicher. Da haben wir sehr intensiv an neuen Materialien entwickelt. Unsere Speicher sind jetzt noch leichter und kompakter. Und wir können praktisch pro Volumen mehr Wasserstoff unterbringen, als wenn man ihn unter hohem Druck oder in der flüssigen Phase verwenden würde.
Klassen ist optimistisch.
Wir entwickeln natürlich ständig weiter und hoffen natürlich auch, neue Materialien weiter zu entwickeln. Aber wir sind jetzt in der Phase angekommen, wo wir das Ganze umsetzen können, wo wir in die Implementierung gehen können und zeigen können, dass das in unserem Energiesystem tatsächlich funktioniert.
Das Forschungsschiff Ludwig Prandtl II soll übrigens noch in diesem Jahr in Betrieb genommen und mit Wasserstoff betrieben werden.
In diesem Schiff wollen wir unsere Erkenntnisse implementieren und das Schiff soll eine Energieversorgung über Wasserstoff bekommen. Erstmal vor allem für den Bordstrom, aber auch für den Antrieb. Und es wird am Anfang jetzt noch redundant ausgelegt sein. Da wird auch noch ein Diesel mit an Bord sein. Aber zukünftig hoffen wir eben, dass wir auch mit Wasserstoff zeigen können, dass es verlässlich ist und eine saubere Form des Betriebs von Schiffen.
Und passend zum Schiff wird es auch eine Wasserstofftank geben.
Da muss man viel Wasserstoff speichern können. Unsere Speicher können Wasserstoff besonders kompakt speichern. Zusätzlich soll das eine besonders energieeffiziente Wasserstofftankstelle werden. Das heißt, wir können mit unseren Speichern auch eine sehr gute Einbindung ins Wärmenetz machen und können so höhere Energieeffizienzen erzielen. Und der dritte Punkt ist, unsere Wasserstoffspeichermaterialien, die haben auch ganz besondere thermodynamische Eigenschaften, die es erlauben, Wasserstoff zu komprimieren auf höhere Drücke, wie das zum Beispiel auch in Wasserstoff-PKWs heute gebraucht wird. Wir können ohne bewegte Teile einfach nur mit Wärme Wasserstoff komprimieren auf die 700 Bar, besonders energieeffizient. Und das wäre auch ein Vorteil, wenn man die Tankstelle für PKW, LKW, Schiffe nutzen will.
Vielleicht denken einige von euch, brauchen wir Wasserstoff überhaupt? Immerhin arbeitet man heutzutage ja schon an und mit SAFs, also Sustainable Aviation Fuels. Aber das ist kein Widerspruch. Johannes Hartmann.
Wasserstoff ist eine Zutat für synthetische Kraftstoffe. Das heißt, auf halber Produktionsstrecke bräuchte ich sowieso Wasserstoff. Den Wasserstoff kann ich aber wieder aus einem Elektrolyseprozess, quasi die Umkehrung einer Brennstoffzelle im Flugzeug, herstellen aus erneuerbaren Energien. Das ist der große Vorteil. Wasserstoff wird eine Rolle spielen in der Zukunft, direkt im Flugzeug, in der Verbrennung, in der Brennstoffzelle oder über den Weiterveredelungsweg in synthetische Kraftstoffe.
Andreas Huber.
SAF können Sie heutzutage schon zu 50% in Standardflugzeugen, also in Flugzeugen, die jetzt unterwegs sind, einsetzen. Ziel ist da auch in naher Zukunft 100% SAF zuzulassen auf Flugzeugen. Neue Triebwerke sind schon für 100% SAF umgerüstet. Da haben wir nicht das Problem, dass wir die Flugzeuge stark umrüsten müssen. Die kann man umrüsten. Da haben wir derzeit eher das Problem, dass wir viel zu wenig Sustainable Aviation Fuels auf dem Markt. Das ist etwas, wo wir auch dran arbeiten, diesen Markthochlauf zu beschleunigen und neben auch biomassebasierten SAFs dann eben auch die sogenannten PTL-Kraftstoffe, also die Power-to-Liquid-Kraftstoffe, in den Markt zu bringen. Power-to-Liquid heißt, dass sie mit erneuerbarem Strom Wasserstoff produzieren, dann über eine CO2-Quelle mit Wasserstoff und CO2 zu einem normkonformen Flugkraftstoff kommen.
Aber jetzt noch einmal zu den Flugzeugantrieben mit Wasserstoff in Kombination mit der Brennstoffzelle oder durch Wasserstoff pur. Wie sehen dort die nächsten Etappen aus?
Da ist es so, dass die Entwicklung des Wasserstoffs Stück für Stück voranschreitet. Man fängt sozusagen bei den kleinsten Flugzeugen an. Man wird dann weitergehen zu den Regionaljets. Das sind die nächsten Kandidaten, die dann Jahre später folgen. Spätestens, wenn man bei der Kurzstrecke ist oder Mittelstrecke, wird es dann nicht mehr die Brennstoffzelle sein. Da wird es dann auch die Fluggasturbine sein. Also die Gasturbinen, die heute in der Luft mit Kerosin betrieben werden, können dann auch auf Wasserstoff nach und nach umgerüstet werden. Da gehen wir aber von, ich würde mal sagen, 40 plus aus, bis wir da die ersten Flugzeuge sehen. Und dann kommen natürlich zum Schluss auch das Thema Mittelstreckeflugzeuge und Langstreckenflugzeuge. Bei den Langstreckenflugzeugen ist man aber momentan eher noch der Meinung, dass wir das mit Wasserstoff nicht bedienen können, dass wir da langfristig auch auf SAFs angewiesen sind. In der Mittelstrecke kann Wasserstoff eine Rolle spielen, eher ab 2045, 2050.
Gibt Stoff, liebe Wissenschaftler. Wasserstoff. In unserer nächsten Folge geben wir wieder Stoff in Richtung Mars. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.